Bibeltext steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Ein Großteil davon ist eine sehr bekannte Geschichte und jeder kennt sie garantiert. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht drüber im Gesetz Moses? Du liest dort doch. Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einer Gaststätte, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht reichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mache es so.
Ja, ich habe wirklich kurzfristig, eigentlich wollte ich predigen über Wege des Glaubens, auch ein wichtiges Thema, Wege des Glaubens, aber eigentlich hat das Thema auch ein bisschen was damit zu tun, was wir heute haben. Wir sollen ja alle Wege des Glaubens gehen. Aber dazu vielleicht später mal. Heute möchte ich gerne statt dieses Themas mal dieses Thema überlegen, Verantwortung aus Sicht der Bibel. Verantwortung aus Sicht der Bibel. Und da steckt die Frage dahinter, wofür sind wir eigentlich verantwortlich und wo sieht Gott uns, also dich und mich, in der Verantwortung? Ich bin nämlich darauf gekommen, weil mir so auffällt, durch die Globalisierung, die wir seit mehreren Jahren erleben, dass sich das auch auf die Verantwortung irgendwie auswirkt oder auf das Verantwortungsgefühl der Menschen auswirkt. Weil die Welt ist ja sozusagen wie ein Dorf geworden. Wenn irgendetwas im entferntesten Winkel dieser Welt passiert, so können wir uns darüber informieren, beziehungsweise die Medien informieren uns ja darüber. Prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Mord an George Floyd. In den USA war das ja, und die USA ist bekanntlich weit weg von uns. Sofort schwappte die sogenannte Black Lives Matter Bewegung zu uns rüber, heißt ja auf Deutsch, schwarze Leben zählen. Und das stimmt ja, aber alle Leben zählen, auch schwarze Leben, auch weiße Leben. Es gab sofort massive Rassismusvorwürfe, auch in Deutschland, gegenüber der hiesigen Polizei, obwohl sich ja unsere Polizei fundamental von der USA unterscheidet. Wir wissen heute von Problemen in Venezuela. Wir wurden im letzten Jahr über die Brände im Amazonasgebiet alarmiert. Wir wissen, dass der Südseestaat Tuvalu und die Inselnationen wie Kiribati sollen wohl potenzielle Opfer des Klimawandels werden durch den steigenden Meeresspiegel. Auch davon wissen wir. Vor allem sensible Menschen fühlen sich dabei immer mehr an die Pflicht genommen. Habe ich manchmal so den Eindruck. Aufgrund der Nachrichten. Die können uns ja manchmal wirklich erschlagen. Und Menschen, die ein großes Verantwortungsgefühl haben oder Verantwortungsbewusstsein, können darunter fast zerbrechen unter diesen vielen negativen Nachrichten. Und man denn denkt, man muss im Grunde Verantwortung für alles übernehmen. Da ist also heute das in den Medien, morgen jenes. Gegenteilig dazu verhalten sich Menschen auch anders. Die schalten einfach die Nachrichten ab und sagen, ja, ich möchte einfach mein Leben leben und nicht immer mit diesen Dingen befasst sein. Und da ist die Frage, was ist eigentlich richtig? Abschalten oder alles aufsaugen? Und konkret steckt die Frage dahinter nach der Verantwortlichkeit des Menschen. Wofür sind wir wirklich verantwortlich? Ich habe gedacht, es ist vielleicht mal ganz gut, mal darüber auch ein paar Gedanken einfach zu haben. Und ihr könnt ja überlegen, ja, wie sind eure Gedanken dabei? Eine Predigt ist ja immer auch ein Anstoß und jeder kann dann auch darüber nachdenken und sagen, ja, ich sehe es ähnlich oder ich sehe es ganz anders. Was sagt uns Gottes Wort über die Verantwortung? Das heißt, wir können natürlich viel mit unserem Gefühl arbeiten, aber wir Christen können uns an das Wort Gottes wenden. Und das ist ein großer Vorteil. Weil das Gefühl kann ja auch manchmal trügen. Wir können uns an das Wort Gottes wenden. Und so wollen wir heute fragen, was sagt uns das Wort Gottes über die Verantwortung? Beziehungsweise über die Verantwortlichkeit von uns Menschen. Welches Maß an Verantwortung ist uns von Gott gegeben? Ich möchte einen ersten Punkt bedenken. Erstens, Gott gibt dem Menschen Verantwortung. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Ein sehr bekanntes Wort. So gab Gott Adam und Eva einen Verantwortungsbereich, in dem sie schöpferisch und mit eigener Initiative gestalten, aber auch genießen durften. Von allen Bäumen im Garten, bis auf einen, es gibt eine Einschränkung, durften sie essen. Auf der anderen Seite gehört zur Verantwortung aber eben auch zu wissen, was man lassen muss. Gott verbot Adam und Eva von dem einen Baum, der mitten im Garten stand, zu essen, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Verantwortlich handeln bedeutet also, das Leben zu fördern und zu bewahren. Etwas zu tun zu dürfen, was dem Leben dient. Ich glaube, das ist schon mal so eine grundlegende Aussage. Das Leben zu fördern und zu bewahren, etwas tun zu dürfen, was dem Leben dient. Verantwortung übernehmen zu wollen, hat Gott ja in uns Menschen hineingelegt. Jeder von uns möchte irgendwie Verantwortung übernehmen, glaube ich. Schon bei Kindern können wir sehen, wie in ihnen das Verlangen erwacht. Vermutlich tritt irgendwann jedes Kind mal vor die Eltern und wird sagen, ich wünsche mir eine Katze. Oder ich wünsche mir einen Hund. Oder ich wünsche mir Hasen. Je nach der Vorliebe. Oder ich wünsche mir einen Vogel. Ja, also, das geht auch möglich. Gewiss finden Kinder Tiere sehr possierlich, aber sie wollen eben auf der anderen Seite auch Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen. Und wenn die Eltern dann darauf eingehen, werden die Kinder bald merken, Verantwortung zu haben ist schön auf der einen Seite, bedeutet aber auf der anderen Seite auch Pflichten zu übernehmen. Man muss mit dem Hund rausgehen, mit ihm spielen, ihn pflegen und sich um seine Gesundheit kümmern. Verantwortung zu tragen nimmt Zeit in Anspruch und erfordert Zuverlässigkeit. Und für die Kinder sind das ja wichtige Lernprozesse. Und toll, wenn Eltern darauf eingehen, wenn sie es können. Also nicht jeder kann ein Tier halten, weil das ja auch wirklich eine Verantwortung bedeutet. Und wie gesagt, die Kinder können nicht immer diese Verantwortung tragen. Also Punkt 1, Gott gibt uns Menschen Verantwortung. Und wir gewöhnlich, wenn wir gesund sind, übernehmen wir auch gerne Verantwortung. Manche mehr, manche weniger. Und das ist auch gut so. Zweiter Punkt, Gott grenzt die Verantwortung von uns Menschen ein. In der Bibel lernen wir Gott kennen als einen, der Grenzen setzt. In Psalm 74, Vers 17 zum Beispiel heißt es, du hast dem Land seine Grenzen gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. In der Schöpfungsgeschichte wird uns gezeigt, wie Gott das Meer vom Land abgrenzte. Unserem menschlichen Körper hat Gott eine charakteristische Form gegeben. Wir sind also keine wabbelnden Wesen, die irgendwie so durch die Gegend wabbeln, sondern wir haben einen schönen Körper bekommen. Und der grenzt sich auch ab. Das Paradies, der Garten Eden, wird in der Bibel als ein umgrenztes Gebiet beschrieben, in das Gott den Menschen hineinsetzte. Und mit diesem umgrenzten Raum begrenzt Gott gleichzeitig auch den Verantwortungsbereich des Menschen. In einer sich zunehmend entgrenzenden Welt ist der Gedanke von einer begrenzten Verantwortung ein wichtiger Aspekt, finde ich. Denn er schützt uns in diesem Bereich vor unmenschlicher Überforderung. Ein Kennzeichen unserer heutigen Welt ist nämlich die zunehmende Entgrenzung. Unser auf unendliches Wirtschaftswachstum zum Beispiel ausgelegtes Wirtschaftssystem, wo viele sagen, das ist alternativlos, führt aber dazu, dass wir in kurzer Zeit unendlich viel an Rohstoffen verpulvern. Ja, in den letzten Jahrzehnten ist also unwahrscheinlich viel an Rohstoffen verpulvert worden. Es wird mehr Ware hergestellt, als benötigt wird, sodass unverkaufte Ware brandneu auf den Müllhalden landen. Maßlosigkeit hat die exzessive Tierhaltung hervorgebracht, die ja auch gerade wieder kritisiert wird, mit Recht finde ich, wo man wirklich fragen muss, gehen wir mit den Tieren, die ja auch Geschöpfe Gottes sind, verantwortlich um? Das Internet, so segensreich es auch ist, verführt manche Menschen dazu, anonymisierte Dinge zu schreiben und zu sagen, die maßlos und menschenverachtend und dunkel sind. Eine entgrenzte Welt aber hat das Problem des Abrutschens in die Maßlosigkeit. Und die Folgen von Maßlosigkeit sehen wir heute an allen Ecken. Und so wird auch der Verantwortungsbereich manchmal so entgrenzt, dass Menschen darunter zusammenbrechen können oder gleichgültig werden, je nachdem. Und sich aus der Verantwortung zurückziehen. Ich frage mich immer, wer kann eigentlich mit dem Begriff Weltverantwortung wirklich etwas anfangen, den man immer öfter hört. Wir hätten Weltverantwortung. Wer kann das eigentlich tragen? Kann das nicht nur unser Herr tragen? Ist es nicht ein Schlagwort, das gut klingt, aber Menschen auch etwas ratlos, ehrlich gesagt, zurücklässt? Wie soll denn Weltverantwortung für uns einzelne Menschen ganz praktisch aussehen? Deshalb müssen wir fragen, was sagt die Bibel über den Verantwortungsbereich des Menschen? Ich möchte also fragen, worin macht Gott uns verantwortlich? Zu dieser Frage werden wir bereits bei Kain und Abel fündig. In dieser Geschichte lesen wir, wie Gott Kain fragt, nachdem Kain Abel umgebracht hatte, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortete schnippisch, soll ich meines Bruders Hüter sein? Anders ausgedrückt hält Kain Gott entgegen, soll ich etwa verantwortlich für meinen Bruder sein? Ja, Gott meint das schon. Aber worin liegt denn die Verantwortung Kains gegenüber Abel? Die Antwort liegt meines Erachtens in dem kleinen Wörtchen oder in dem kleinen Adverb wo. Gott fragt, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist der Lebensraum, den du Kain deinem Bruder Abel gewährst? Und die Frage kam natürlich sehr unpassend für Kain, denn gerade hatte er den Lebensraum Abels, ja das ganze Leben seines Bruders, ausgelöscht. Eine grausame Folge des Sündenfalls. Nicht umsonst steht diese Geschichte relativ unmittelbar nach dem Sündenfall. Aber wir sehen hier, worin Gott die Verantwortung des Menschen in einer Welt, in der eben Leben bedroht ist, nach dem Sündenfall ist das so, ständig und überall ist Leben bedroht. Worin Gott da die Verantwortung sieht, Gott macht uns Menschen verantwortlich, Leben und Lebensraum zu bewahren. Wir sind ja eigentlich letztlich alle da unterwegs irgendwo auch, aber dass wir uns das mal wieder neu bewusst machen. Und da gibt es ja theologische Strömungen in der Kirche, die genau diesen Aspekt sehr betonen Und wir müssen sagen, als Gemeinschaftsbewegung kommt manchmal dieser Aspekt auch ein ganzes Stück zu kurz. Aber biblisch gesehen müssen auch wir uns dieser Verantwortung stellen. Denn wir sind ja Kinder Gottes. Und wir müssen auf der Seite des Lebens stehen, unbedingt. Weil wir zu einem Herrn gehören, der Herr des Lebens ist. Darin macht uns Gott verantwortlich. Wenn wir zum Beispiel die Botschaft der Propheten im Alten Testament uns anschauen, finden wir ganz oft Passagen, die genau von dieser Verantwortung sprechen, indem sie den Aspekt von Recht und Gerechtigkeit besonders betonen. So lesen wir zum Beispiel bei Jeremia 22,3, so spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, rettet den, der beraubt wurde, aus der Hand des Mächtigen. Achtet darauf, dass den Waisen und Witwen und Fremden, die sich in eurer Stadt aufhalten, keine Gewalt angetan wird. Tötet keine unschuldigen Menschen an diesem Ort. Ja, kommen wir nun zu der Frage, wo und wie sollen wir dieser Verantwortung nachgehen? In Lukas 10, jetzt komme ich zu der Geschichte, die Annika vorhin gelesen hat, finden wir die bekannte Geschichte ja vom barmherzigen Samariter. Und da fragt ja einleitend der Schriftgelehrte, also einer aus der religiösen Elite des damaligen Israels, Jesus, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Sofort fragt der Schriftgelehrte, wer denn sein Nächster sei. Merkt ihr, hier fragt der Schriftgelehrte nach der Grenzziehung seiner Verantwortung. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Es kann ja nicht alle Welt mein Nächster sein. Nun, wenn Jesus Nächster sagt, dann meint er auch Nächster. Was sind denn die Nächsten? Das sind zuerst mal die Menschen, die in meinem Umfeld, in meinem Einflussbereich leben. Die Familie, für die ich Verantwortung trage. Aber auch die Menschen, denen ich begegne, mit denen ich zusammenlebe und zusammenarbeite. Für die Menschen in der Gemeinde habe ich auch Verantwortung. Für die Nachbarn auf der Straße und auch für die Fremden in der Stadt. In dieser Eingrenzung wird überhaupt verantwortliches Handeln erstmal konkret möglich. Dann bleibt es nicht in der Theorie, sondern dann kann ich konkret mir Menschen vornehmen und überlegen, was ist da meine Verantwortung. Wiederum ist aber keine Eingrenzung so, die man nur wörtlich verstehen muss. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben besondere Aufträge von Gott bekommen. Ja? Zum Beispiel denken wir an das Kiran Kinderhaus in Indien. Einige Menschen unter uns ist diese Arbeit von Gott aufs Herz gelegt worden. Sie wollen an dieser Stelle ja Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch eine Verantwortung, nämlich für diese Kinder da in Indien. Aber auch dort ist Hilfe klar definiert. Und sie haben sich selbst das klar umrissen, was wir wollen. Es betrifft ein Kinderhaus und man hat sich entschieden, in dem Fall in erster Linie hauptsächlich Mädchen zu helfen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass in der Bibel zum Beispiel immer nur von konkreten christlichen Ortsgemeinden die Rede ist. Die Gemeinde ist auch immer ganz konkret. Es gibt keine theoretische Gemeinde. Hat auch was mit der Verantwortung zu tun. Denn wenn ich nur theoretisch irgendwie sage, ja, ich gehöre irgendwie zur Gemeinde, ja, zur großen weltweiten Gemeinde, übernehme ich keine Verantwortung. Nein, in der Bibel gibt es hauptsächlich, mir fällt jedenfalls nichts anderes ein, nur Ortsgemeinden. Zum Beispiel lesen wir von der Gemeinde in Rom. Eine Ortsgemeinde, ganz konkret in Rom. Von der Jerusalemer Gemeinde, ganz konkret in Jerusalem. Von, was haben wir noch für Gemeinden? Von der Gemeinde in Korinth oder der Gemeinde in Ephesus. Das waren also Gemeinden in den Orten. Der Ortsgemeinde ist also auch ein konkreter Bereich zugeordnet für den sie Verantwortung übernehmen soll. Also wenn wir es für unsere landeskirchliche Gemeinschaft sehen, dann ist das Burgdorf und wir haben darüber hinaus dann eben auch noch die Orte, die ringsum sind, das ist der Bezirk. Und ganz konkret die Menschen, die zu unserer LKG gehören. Also wenn wir da Verantwortung übernehmen, tun wir schon viel Richtiges. Eine nationale Regierung ist zuerst dem eigenen Volk verantwortlich. Sie hat zuerst für das Wohl des eigenen Volkes zu sorgen. Dafür hat sie Gott eingesetzt. Auf der anderen Seite, sobald wirtschaftliche Verbindungen zu anderen Ländern entstehen, dann werden auch die Menschen, die für uns dort arbeiten, zu unserem Nächsten. Mir ist das nochmal deutlich geworden in den letzten Tagen. Ich habe da ein Video gesehen über die schlimmen Zustände im Kongo, im Kobaltabbau. Das ist ja von uns aus 7000 Kilometer Luftlinie entfernt, in Afrika. Dort arbeiten Kinder unter schlimmen Bedingungen in den oft ungesicherten Kobaltminen. Kann man im Internet recherchieren. In den oft selbst gegrabenen 20 bis 50 Meter tiefen Schächten. Müsst ihr euch vorstellen, 20 bis 50 Meter tiefe Schächte, die gehen oben so rein und dann klettern die sozusagen von oben rein, ungesichert. Kinder, auch Erwachsene, aber eben auch Kinder. Und allein in der Region Katanga, schätzungsweise, sind dort 22.000 Kinder im Kobaltabbau. Menschen werden unter grausamen Bedingungen ausgebeutet. Wofür brauchen wir Kobalt? Ja, ihr habt es erraten. Für die Batterien. Und jetzt, wenn also auch unsere Elektromobilität so groß gepriesen wird, dann bedeutet das, dass der Kobaltabbau noch mehr angekurbelt werden muss. Übrigens geht auch kein Handy ohne Kobalt. Damit wir also gesunde Luft einatmen können, nehmen wir in Kauf, dass dort Kinder ausgebeutet werden und nicht selten in den Minen umkommen. Und an dieser Stelle machen wir uns schuldig und werden unserer Verantwortung eben nicht gerecht, wenn wir nicht darauf hinweisen. Hier sehen wir auf einmal, werden Kinder, die so weit entfernt, in einem so weit entfernten Land wohnen, zu unseren Nächsten, weil einfach wirtschaftliche Beziehungen bestehen. Und wir werden verantwortlich für deren Lebensraum und für die Erhaltung deren Lebens. Und dann frage ich mich manchmal, wo bleibt eigentlich unser Aufschrei? Auch hier in Deutschland, wo übernehmen wir da Verantwortung, wirklich auch ganz konkret. Und auf noch was möchte ich hinweisen. Der Mensch, der im Gleichnis vom barmherzigen Samariter unterwegs war, ging ja von Jerusalem nach Jericho. Jericho ist geistlich gesehen in der Bibel das Gegenteil von Jerusalem. Und das hat Jesus auch im Blick gehabt, deswegen hat er diesen Menschen, das ist ja keine wahre Geschichte, sondern er hat diese Geschichte erzählt als ein Gleichnis. Kann wahr gewesen sein, dass es wirklich stattgefunden hat. Auf alle Fälle war das ein sehr gefährlicher Weg von Jerusalem nach Jericho, denn es ist ein Schluchtenweg und da gab es wirklich Räuber, die sozusagen warteten und Reisende ausnahmen. Aber da steckt noch mehr dahinter, denn Jericho, im Alten Testament lesen wir über Jericho, dass Jericho verflucht wurde. Und im Alten Testament gesagt wurde, Jericho soll nie wieder aufgebaut werden. Wir wissen, dass Jericho wieder aufgebaut worden ist und es gibt heute noch Jericho. Jericho, das Gegenteil von Jerusalem. Jerusalem, die Gottesstadt, Jericho, die finstere Stadt. Und der Mensch war sozusagen unterwegs in die Gottlosigkeit. Und die bekam er unterwegs auch zu spüren. Er wurde von Räubern überfallen, geschlagen und ausgeraubt. Also, das sind ja Dinge der Finsternis. Der barmherzige Samariter nun half dem Überfallenen, verband seine Wunden, bezahlte für ihn beim Wirt. Eigentlich im Tiefsten ist das Bild des Samariters ein Bild für unseren Herrn Jesus. Denn wir lesen ja, er hat Wunden geheilt, er hat sie verbunden. Und wirklich unsere Seele wirklich zu heilen, das kann nur der Herr Jesus. Wir können da vielleicht die Bitten mithalten, oder? Also so mithelfen. Aber wirkliche Heilung kann nur der Herr Jesus schenken. Und er hat auch bezahlt. Und zwar hat er das Lösegeld gegeben für unsere Sünden. Was hier mit dem Geld des Wirtes beschrieben wird, das Lösegeld, das Jesus ja geschenkt hat uns, damit unsere Schuld vergeben ist. Er gab sein eigenes Blut, damit wir erlöst sein können. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, was Verantwortung betrifft. Verantwortung im biblischen Sinn hat immer auch eine geistliche Dimension, nicht nur eine soziale. Vorhin sagte ich, Verantwortung bedeutet, Leben und Lebensraum zu bewahren. Wir Christen können ja wirklich nur Verantwortung wahrnehmen, übernehmen, auch sehen, wenn wir in allem, was wir tun, Gott nicht ausblenden. Das ist das Besondere von uns Christen. Es gibt viele, die machen soziale, gute Arbeit. Also muss man wirklich sagen, es gibt viele Vereine, die machen eine super Arbeit. Aber wir Christen, wenn wir soziale, wenn wir da sind und wirken in dieser Welt, dann sollten wir noch einen Aspekt hinzubringen. Und das ist der Aspekt des geistlichen Lebens. Menschen brauchen das geistliche Leben, weil sie sonst vor die Hunde gehen. Sonst sind sie wie dieser Mann, der hinab von Jerusalem hinab nach Jericho geht und unter die Räuber fällt. Wie viele unter die Räuber gefallenen Menschen gibt es auch in Burgdorf? Und das muss uns immer wieder auch in unserem Herzen wehtun. Und wir müssen in unserem Herzen immer wieder sagen, wie können wir andere darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir Gott in unser Leben hineinlassen. Im Vaterunser beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist das was Theoretisches? Nein, das ist nichts Theoretisches, sondern Gott hat uns in die Welt gesetzt als Kinder Gottes, dass eben auch sein Reich hier gebaut wird. Und das gehört ganz fundamental zur Verantwortung dazu. Das ist wichtig, auch wenn wir in die Politik gehen und wenn wir in der Politik sind und es ist gut, wenn Christen auch in der Politik sind, dass die gerade diesen Moment mit reinbringen in die ganze Sache. Wir haben Verantwortung für Gott, was manchmal auch Politiker gerne vergessen und wo dann immer gefragt wird, ja, muss der Gottesbezug eigentlich noch in der Verfassung sein? Ich finde ja. Er muss mit drin sein. Und wir verlieren etwas, wenn wir diesen Bezug aus der Verfassung rausnehmen würden. Und es gibt ja immer wieder Bestrebungen, die sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Aber wir verlieren wirklich was. Die gehen eben auch sagen, ich kann es nur mit Gottes Hilfe. Das sind Menschen, die wirklich auch wissen, dass sie Politik auch nur können, wenn Gott an ihrer Seite ist. Und in der Bibel heißt es auch noch, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Deswegen ist der Geist Gottes ganz wichtig. Wahres Leben ohne Gott ist nicht zu haben. Wenn Christen verantwortlich handeln wollen in der Familie, auch in der Familie, wie wichtig ist, dass wir da auch unseren Kindern immer wieder deutlich machen, es ist wichtig, dass wir Gott mit in der Familie haben. In der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Welt, da geht es nicht ohne Gott. In einem alten Lied heißt es, oder älteren Lied heißt es, es geht ohne Gott in Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und so ist unsere Verantwortung in diesem Sinne, Licht und Salz zu sein. Gott segne uns dazu und gebe uns die Kraft und auch die Fantasie, dort, wo Gott uns die Verantwortung und die Möglichkeit gibt, Leben und Lebensraum zu schenken, zu bewahren und immer wieder zu schaffen. Amen.